NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl. Guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind einige der Themen in dieser Sendung. Die Kanzlerin berät mit den Chefs von Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfonds und Weltbank über die Reform des internationalen Währungssystems. Und zur Rolle der Banken in der Schuldenkrise auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem im Programm: Nach dem Scheitern der Koalitionsgespräche in Berlin, die SPD trifft sich zur Stunde mit Unterhändlern der CDU. Die Welt trauert um Steve Jobs, den Gründer von Apple, und der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an den schwedischen Dichter Thomas Tranströmer. Zunächst aber zur Frage, wie es nun im Roten Rathaus in Berlin weitergehen soll. Gestern waren ja die Koalitionsgespräche zwischen SPD und Grünen gescheitert. Offiziell, weil man sich nicht über die Verlängerung der Berliner Stadtautobahn einigen konnte. Die Grünen wollen den Ausbau der A100 verhindern, aber ob das wirklich der Grund ist, das bezweifeln viele. Sehr schnell war für Bürgermeister Wowereit ja auch der nächste mögliche Koalitionspartner zur Stelle, die CDU. Im Moment beraten die Unterhändler von CDU und SPD, wie sie künftig miteinander regieren könnten. Und die Stimmung bei den von Wowereit verschmähten Grünen ist schlecht. Aus Berlin, Volker Schaffranke.
Die Berliner Grünen sind richtig sauer. Sauer auf Klaus Wowereit, der doch schon offenbar vor den eigentlichen Sondierungsgesprächen mit den Grünen immer wieder betonte, wer ist hier Koch, wer ist hier Kellner? Und es kursieren Gerüchte, dass die Berliner CDU bereits am vergangenen Wochenende angesprochen wurde von der SPD, weiß der Berliner Grünen-Fraktionschef Volker Ratzmann.
Wir haben einfach nur gehört, dass gegenüber verschiedenen Vertretern der Berliner CDU geäußert wurde, mit den Grünen gehen wir sowieso keine Koalition ein, das wird nichts.
Und so steht man vor einem grünen Scherbenhaufen. Mit der Spitzenkandidatin Renate Künast wollte man ins Rote Rathaus, bei fallenden Umfragewerten dann doch mit der SPD regieren und nun heißt es Opposition. Volker Ratzmann weiß, wer an allem schuld ist, aus seiner Sicht Klaus Wowereit.
Also wir hatten schon den Eindruck, dass insbesondere die SPD-Basis und die großen Kreisverbände das wollten, dass bei Klaus Wowereit aber die Angst vor der knappen Mehrheit überwogen hat.
Alle Beteiligten hatten sich in einer Spirale verfangen, die da immer wieder nur lautete, wer hat denn nun den richtigen Kompromiss für den Weiterbau der Autobahn 100, rot oder grün? Alle wollen sich bewegt haben, aber eben nicht aufeinander zu. Die Berliner SPD sieht die Fehler natürlich bei den Grünen. Klaus Wowereit hielt sich damit aber nicht lange auf und sprach heute gleich von Knackpunkten, die es in den Verhandlungen mit der CDU gebe. Die Stichworte lauten gebührenfreie Kita und Schulpolitik. Einfach wird es die Berliner CDU der SPD aber nicht machen, so Parteichef Frank Henkel.
Wir wollen nach Möglichkeit miteinander koalieren, wir wollen ja nicht fusionieren.
Das klingt nicht gerade nach einfachen Koalitionsverhandlungen mit dem SPD-Buster Wowereit aus Berlin. Welche Folgen das rot-grüne Debakel für den Bund hat, bleibt abzuwarten. Erstmal zeigen alle mit dem Finger auf den anderen. Negative Auswirkungen einer großen Koalition in Berlin auf die politischen Konstellationen im Bund sieht Klaus Wowereit nicht. Schwarz-Gelb 2013 ablösen, lautet Wowereits Botschaft. Von Grün war hier allerdings nicht die Rede.
Nun, über die Folgen für rot-grüne Planspiele auf Bundesebene wird auch in den zuständigen Parteizentralen nachgedacht und die Devise dort lautet offenbar Ball flach halten. Sigmar Gabriel, der Bundesvorsitzende der SPD, sieht im Aus der rot-grünen Berliner Koalition jedenfalls kein Signal an die Bundespolitik. Im Bund gibt es keinerlei Option, mit einer so in sich zerschrittenen CDU-CSU Politik machen zu wollen, so Gabriel wörtlich. Und weiter meint er, die besondere Situation der Berliner Grünen werde sich auf Bundesebene nicht wiederholen. Und auf eben dieser Bundesebene schaut man seit der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ziemlich gespannt noch auf eine ganz andere Partei, die Piraten. Ihre Chancen analysiert nun auch der ARD-Deutschland-Trend. Einzelheiten von Michael Strempel.
Einen wahren Höhenflug in der Gunst der Wähler erlebt momentan die Piratenpartei. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würden die Piraten mit 8% in den Bundestag einziehen. Das ergab die aktuelle Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend. Die Piraten legen damit im Vergleich zum Vormonat um 6 Prozentpunkte zu. Deutliche Verluste hingegen für die Union. Sie kommt dem Deutschland-Trend nur noch auf 32% und verliert 3 Punkte. Die SPD legt dagegen um 2 Prozentpunkte zu und erreicht wieder die 30%-Marke. Historisches Tief für die Freien Demokraten. Nur noch 3% gaben an, der FDP ihre Stimme geben zu wollen. Der niedrigste Wert, der im Deutschland-Trend je für sie gemessen wurde. Auch die Grünen sind im Abschwung. 17% würden sie wählen, ein Minus gegenüber September von 3 Prozentpunkten. Die Linke büßt einen Punkt ein und kommt auf 6% in der ARD-Umfrage. Weitere Hilfen für das krisengeschüttelte Griechenland lehnt eine Mehrheit der Deutschen ab. Nur 42% der Befragten finden, die EU-Länder sollten Griechenland weiter unterstützen. 53% sind gegen weitere Griechenlandhilfen. Alle Ergebnisse des ARD-Deutschland-Trends heute Abend in den Tagesthemen um 22.30 Uhr.
Morgen, vor genau 10 Jahren, begann der Militäreinsatz gegen das Regime der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan. Auslöser für die Operation unter Führung der USA und Großbritanniens waren die Anschläge in den USA am 11. September gewesen. Al-Qaida-Terroristen hatten mehr als 3000 Menschen getötet und Osama bin Laden, der Anführer von Al-Qaida, wurde in Afghanistan vermutet. Der Krieg am Hindukusch, das ist auch der Krieg der NATO, die seit 2006 den Militäreinsatz im gesamten Land leitet. Viele Soldaten starben bei diesem Krieg und die Taliban sind längst wieder auf dem Vormarsch mit zahlreichen Attentaten. Die NATO hat nun 2 Tage in Brüssel über die Lage in Afghanistan und den Abzug ihrer Soldaten beraten. Christoph Prössel berichtet.
Dem amerikanischen Verteidigungsminister Leon Panetta ging es vor allem darum, deutlich zu machen, dass die 49 Truppensteller in Afghanistan immer noch geschlossen hinter der Mission stehen.
It is clear that no one is rushing to the exits.
Niemand suche das Weite, sagte Panetta. Wir sind uns einig, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben Fortschritte gemacht, wir stehen vor schwierigen Zeiten, aber wir sind vereint in dem Ziel, ein stabiles Afghanistan zu erreichen. Bis 2014 wollen die ISAF-Truppen die Verantwortung für die Sicherheit in die Hände der Afghanen legen. Die USA wollen bis September 2012 33.000 amerikanische Soldaten abziehen. Doch Einheiten, auf die die Partner angewiesen sind, sollen im Land bleiben. Dabei geht es beispielsweise um 50 Helikopter im Norden Afghanistans, deren Unterstützung die Deutschen brauchen. Es geht um Spezialkräfte, Aufklärung und medizinisches Personal. Bundesverteidigungsminister de Maizière befürwortete die Ankündigung der USA. 900 der 5000 US-Soldaten im Norden wollen die USA abziehen. De Maizière nannte für Deutschland noch keine Zahlen, dafür sei es zu früh.
Wir werden bei der Übergabe der Verantwortung an die Afghanen nur erfolgreich bleiben, wenn wir sehr verantwortungsvoll bei der Reduzierung unserer Truppen vorgehen. Truppenreduzierungen dürfen die Sicherheit der verbleibenden Soldaten nicht gefährden.
Darauf verständigten sich die 17 Partnernationen, die Soldaten im Norden Afghanistans stationiert haben, in einer gemeinsamen Erklärung. Bundesverteidigungsminister de Maizière hatte zu einem Treffen der 17 am Rande der NATO-Veranstaltung eingeladen. Deutschland trägt im Norden Afghanistans die Verantwortung. Die Sicherheitslage dort sei gut, sagte de Maizière.
Rund 3% oder nur 3% der sicherheitsrelevanten Zwischenfälle finden im Norden statt. Wir haben auch in den Monaten Juli und August erstmals einen, auch in absoluten Zahlen, signifikanten Rückgang sicherheitsrelevanter Zwischenfälle im Norden gehabt.
Generalsekretär Rasmussen räumte ein, dass es in Afghanistan nach wie vor Regionen gebe, in denen die Taliban das Sagen hätten. Trotzdem verbessere sich die Situation. Darüber dürften medienwirksame Anschläge nicht hinwegtäuschen.
Ja, und die Bundeswehr ist in Afghanistan vor große Herausforderungen gestellt. Aufgaben und Belastungen, die die Soldaten so bis zum Afghanistan-Einsatz nicht gekannt hatten. Dieser Einsatz erfolgt ja parallel zu einschneidenden Reformen der Bundeswehr. Das sind große Belastungen für die Soldaten. Und darauf hat heute noch einmal der Bundeswehrverband, also die Gewerkschaft der Bundeswehrsoldaten, hingewiesen. Einzelheiten dazu aus Berlin von Jochen Zierhut.
Der Bundeswehrverband beklagt, dass die laufende Reform der Truppe die Beschäftigten massiv verunsichert. Verbandschef Ulrich Kirsch kritisierte indirekt Bundesverteidigungsminister de Maizière, die Bundeswehrangehörigen bei der Reform mit ihrem Personalabbau über soziale Fragen und ihre Zukunftsperspektiven im Unklaren zu lassen. Der Bundeswehrverbandschef sprach von einem drohenden Burnout-Syndrom mit sinkender Motivation. Kirsch wörtlich:
Die laufende Reform stellt die Menschen in den Streitkräften auf eine in dieser Form noch nicht dagewesene Belastungsprobe. Ich befürchte, dass die Fragen, wie die sozialen Rahmenbedingungen ausgestaltet werden sollen und eine höhere Attraktivität der Streitkräfte erreicht werden soll, weiterhin auf die lange Bank geschoben werden.
Der Dienst sei ein Dauerprovisorium geworden. Viele wollten die Truppe verlassen. Zahlen konnte Kirsch allerdings nicht nennen. Der Oberst sagte, dies sei wie in der ganzen Gesellschaft beim Problem des Burnouts eben auch in der Bundeswehr eine Grauzone.
Und das ist ja nun auch kein bundeswehrspezifisches Problem, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass sich die Zahl der Burnout-Betroffenen verneunfacht hat in den letzten Jahren und dass in etwa 30% davon betroffen sind.
Kirsch forderte den Bundesverteidigungsminister auf, endlich das verabredete Begleitprogramm umzusetzen, um die Reform sozialverträglich zu gestalten und den Dienst attraktiver zu machen.
Nur so kann wieder Hoffnung und Vertrauen geweckt werden, was wiederum Grundvoraussetzung dafür wäre, dass diese Umstrukturierung als Chance erlebt wird.
Unter anderem verlangte der Verbandsvorsitzende die Beschränkung der Einsatzzeiten im Ausland und die Verdoppelung der wenig attraktiven Überstundenvergütung für alle Soldaten von derzeit 2,50 Euro.
Bei der Polizei ist das durchschnittlich das Dreifache. Das ist nämlich mehr Arbeit, das wird mehr Arbeit sein. Und sagen deswegen auch, das ist der Lackmustest, wenn es um die Frage der Attraktivitätsmaßnahmen insgesamt geht.
Außerdem müssten die Menschen in der Truppe ein Signal bekommen, dass ihre Laufbahnperspektive erhalten bleibe, trotz sinkender Personalstärke.
Wie sollen unsere Frauen und Männer da Verständnis für einen Euro-Rettungsschirm entwickeln, wenn sie selber das Gefühl haben, im Regen stehen gelassen zu werden? Wo ist der Rettungsschirm für die Soldatinnen und Soldaten?
Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes lobte allerdings ausdrücklich die Zusammenarbeit mit Verteidigungsminister de Maizière und zeigte Verständnis für die schwere Aufgabe, die Bundeswehr zu reformieren. De Maizière müsse den Scherbenhaufen seines Vorgängers zu Guttenberg sortieren. Verteidigungsminister de Maizière geht davon aus, dass die anstehende Reform noch 6 Jahre dauern wird. Die Zahl der Bundeswehrangehörigen soll von derzeit 220.000 auf 185.000 schrumpfen. In der Frage von Standortschließungen forderte Kirsch, dass die Bundeswehr auch künftig im ganzen Land verankert sein müsse.
Und das ist aus unserer Sicht auch eine klare Absage an Großstandorte.
Auch die Bundesländer und Kommunen fürchten massive Nachteile, wenn Kasernen schließen müssen. Verteidigungsminister de Maizière will Ende Oktober verkünden, welche der 400 Standorte erhalten bleiben.
18.42 Uhr ist es. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mit aller Macht und Brutalität geht Syriens Präsident Assad gegen sein eigenes Volk vor. Doch die Demonstranten, sie lassen sich nicht einschüchtern. Sie kämpfen für mehr Demokratie. Ulrich Leithold berichtet.
Der Widerstand gegen Assad bewaffnet sich zunehmend. Bei Kämpfen zwischen regulären Truppen und desertierten Soldaten wurden nach Angaben der Opposition insgesamt 12 Männer getötet. Staatliche Sicherheitskräfte hatten zuvor Razzien mit Panzerunterstützung vorgenommen. Auch wenn Demonstrationen gegen das syrische Regime noch überwiegend gewaltfrei bleiben, kommt es seit letzter Woche vermehrt zu Kämpfen zwischen Rebellen und der Staatsmacht. Die beschuldigt seit Beginn der Demonstrationen vor über einem halben Jahr bewaffnete Banden als Drahtzieher des Volksaufstands. Das Scheitern der von EU-Staaten eingebrachten UNO-Resolution an Russland und China bestärkt Syriens Führung offenkundig. Assad-Beraterin Buthaina Shaban heute in Damaskus. Das syrische Volk begrüßt das Veto ausdrücklich. Es trägt zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung bei und unterstützt Reformen. Nachforschungen der UNO-Menschenrechtskommission sprechen eine andere Sprache. Nach neuesten Angaben kamen seit Beginn der Proteste gegen Assad im März mehr als 2.900 Menschen ums Leben. Die Zahl könne aufgrund vieler Verschwundener noch deutlich steigen, hieß es in Genf. Man habe nur Listen eindeutig identifizierter Tote herangezogen. Die Opposition spricht von 30.000 Inhaftierten. Menschenrechtler fürchten, die Lage in Syrien könne sich nach Scheitern der UNO-Resolution weiter radikalisieren.
Die Reform des internationalen Währungssystems, die hat sich die Bundeskanzlerin auf die Fahnen geschrieben und so hat sie sich getroffen heute in Berlin mit den Spitzen, mit dem Chef der Europäischen Zentralbank. Noch ist es Jean-Claude Trichet, Ende des Monats geht er in den Ruhestand. Mit Christine Lagarde, der Chefin des Internationalen Währungsfonds und mit dem Präsidenten der Weltbank Robert Solik. Und zur gleichen Zeit ist ihr Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler von der FDP auf dem Weg nach Griechenland zusammen mit vielen deutschen Unternehmern, denn dort sollen Investitionen freigemacht werden, der Weg für Investitionen in Griechenland, um dem hochverschuldeten Land so wenigstens etwas wieder auf die Beine zu helfen. Parallel also diese Reise und nun zum Spitzentreffen in Berlin, einzuleiten dazu von unserem Korrespondenten Carsten Schabowski.
Das Who is Who der Finanzwelt zu Gast in Berlin. Einziges Thema, der richtige Kurs aus der Krise. Bundeskanzlerin Merkel hatte eingeladen und gab auch direkt die Antwort, ein sicheres Währungssystem.
In der aktuellen Ausgestaltung des internationalen Währungssystems gibt es keinen Mechanismus, der eine automatische Korrektur von Ungleichen ermöglichen würde. Wir haben außerdem eine riesige Zunahme internationaler Kapitalströme. Und deshalb geht es darum, wie können wir das internationale Währungssystem stabiler und widerstandsfähiger gestalten?
Nun müssen Lösungen her, betonte Merkel. Wie genau die aussehen könnten, darüber wollen die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten zwar erst Anfang November in Cannes beraten. Erste Ideen wurden aber schon heute präsentiert. Stichwort Kapitalströme. IWF-Chefin Lagarde.
We have flows of capitals. In and out of countries at the moment.
Wir haben durch die Krise ganz große Kapitalströme, die wild hin und her fließen zwischen den Ländern. Dieses Phänomen müssen wir untersuchen und auch besser koordinieren.
Ebenfalls Thema heute, klar, die Euro-Schuldenkrise und deren Auswirkungen auf die Banken. Merkel betonte nochmal, dass auch Deutschland denen notfalls weitere Finanzspritzen geben wird. Der Grund? Riesenverluste auf Staatsanleihen, die befürchtet werden, also auf Schrottpapiere. Das große Ziel müsse sein, neues Geld für Banken, sprich eine Rekapitalisierung.
Ich glaube, wenn die Notwendigkeit dafür besteht, dann ist es vernünftig investiertes Geld, weil die Schäden, die ansonsten auftreten, um Größenordnung höher sind, als wenn wir Banken gegebenenfalls eben auch staatlicherseits hier Unterstützung leisten. Der erste Weg muss natürlich sowieso sein, dass die Banken versuchen, selber Kapital am Markt zu bekommen.
Die Europäische Zentralbank hatte schon am Nachmittag zwei Sonderprogramme zur Stützung der europäischen Banken angekündigt. Zudem hatte die EZB beschlossen, erneut Staatsanleihen zu kaufen.
Ja, soweit Carsten Schabowski über das Spitzentreffen von Bundeskanzlerin, IWF, EZB und Weltbankchefs in Berlin im Kanzleramt. Wie gesagt, es wurde auch über die Auswirkungen der Schuldenkrise auf Europas Banken gesprochen. Und wir haben es gehört, die Kanzlerin würde nicht zögern, die deutschen Banken bei Bedarf mit staatlicher Hilfe zu rekapitalisieren. Banken und Politiker, das ist eine Liaison dangereuse oder aber, wie Marita Knipper es sagt, das sind auch schon therapeutische Zustände. Hören Sie Ihren Kommentar.
Therapeuten sagen, in der Krise sind sich Partner so nah wie sonst nie wieder im Leben. Das gilt für die glücklose Paarung von Bankern und europäischen Spitzenpolitikern auch. Was wir seit 2007 miterleben, ist das Drama und sie kommen nicht voneinander los. Die seitdem praktizierte Abhängigkeit hat in eine Endlosschleife geführt, in der bestimmte Grundsätze stets über den Haufen geworfen werden. Gnadenlos rächt sich, dass die Väter des Euro, genau genommen der Europäischen Union, fatale Konstruktionsfehler begangen haben. Es begann mit einer Wirtschaftsgemeinschaft, stattdessen hätte man die Dinge umkehren müssen und erst die politische Einigung vorantreiben sollen. Zu Zeiten des Eisernen Vorhangs eine Illusion. Spätestens seit der Wiedervereinigung und der Öffnung in den Osten eine Pflicht. Aber das haben schon zwei Generationen von Politikern seit 1990 aus Angst vor dem eigenen nationalen Bedeutungsverlust vermieden. Das rächt sich jetzt. Schmerzlich. Ein weiteres Problem, die Fehlkonstruktion im Rahmen des Maastrichter Vertrags zur Einführung des Euro. Stichworte sind da: zu niedrig angesetztes Defizit und falsche öffentliche Schuldenannahmen, mangelnde Haushaltsdisziplin und Missachtung vorhandener Sanktionsmöglichkeiten. Hier wurden vor der Krise 2008 Chancen zur Korrektur verspielt. Schlimmer noch, Deutschland und Frankreich waren die größten Sünder, die die Regeln missachteten und keine Strafgelder nach Brüssel überwiesen. Heute sind sie an der Spitze derer, die sich unverändert vor den Karren der Banken spannen lassen. Hätten sie früher andere Lehren gezogen, die die Bürger nachvollziehen könnten, gäbe es längst so einen Aufbruch wie 1997 nach dem Amsterdamer Vertrag. Man hätte den Mut gehabt, die betriebene Flickschusterei zu beenden. Das Mäandern zwischen Rettungsschirmen und Zweckgesellschaften. Stattdessen eine Wirtschaftsregierung in Brüssel installiert, zentral für alle 27 Staaten. Mit Durchgriffsmöglichkeiten in der Finanz- und Steuerpolitik. Unter der Voraussetzung, dass das Europäische Parlament als Kontrolleinheit fungieren würde. Endlich ausgestattet mit den entsprechenden Kompetenzen. Leider eine schöne Illusion. Denn nun soll die Europäische Investitionsbank EIB, die bisher vor allem Förderkredite vergibt, die Rekapitalisierung der Banken managen. Hauptsächlich sollen die Bürger in homöopathischen Dosen erfahren, dass alle bisher ergriffenen Restrukturierungsmaßnahmen Flickwerk sind. Denn das Too Big to Fail stimmt ja mehr denn je. Die Banken sind in der Krise gewachsen und nicht geschrumpft. Wie ungesund sie sind, darüber geben die bisher durchgeführten Stresstests absolut kein verlässliches Resultat wieder. Dexia, die belgisch-französische Bank, kam ungestresst durch den Test. Jetzt wird sie, weil zu viel Griechenanleihen im Depot lagern, mit Staatsgeldern wieder fit gemacht. All das wissen Europas Politiker mit Kanzlerin Merkel an der Spitze ganz genau. Tragisch ist nur, dass die Devise offensichtlich lautet, weiter so. Einer der Gründungsväter Europas, Jean Monnet, hat gesagt, nachdem die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG bestand, er hätte besser bei der Kultur angefangen.
Die Banken und die Politik in der Schuldenkrise, Marita Knipper kommentierte für das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ja, und vor dem Spitzentreffen im Kanzleramt zur Finanzkrise war die Kanzlerin schon in Leipzig gewesen bei den Ministerpräsidenten der neuen Länder. Und auch da ging es um die Finanzen, wie Hanno Gries berichten kann.
Wichtigste Nachricht vom Treffen der Kanzlerin mit den Ostministerpräsidenten in Leipzig. Es wird ein gemeinsames Demografiekonzept von Bund und Ländern geben. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Bergner, hat dazu bereits ein grobes Handlungskonzept erarbeitet, zu dem die Länder heute zugestimmt haben. Nun soll ab Februar 2012 eine noch zu erarbeitende Strategie folgen. Darin geht es um ein abgestimmtes Handeln, um den demografischen Wandel in Deutschland, also die Probleme einer alternden und schrumpfenden Bevölkerung zu bewältigen. Bisher haben die besonders betroffenen ostdeutschen Länder mehr oder weniger selbstständig gehandelt. Nun sollen die Erfahrungen Ostdeutschlands zukünftig im Konzept der Bundesregierung auch Vorbild für Westdeutschland werden. Außerdem wollen Ministerpräsidenten und Kanzlerin, dass die bereits bestehenden Förderprogramme des Bundes und der EU stärker auf demografische Fragen ausgerichtet werden. Keine Einigkeit gibt es bei dem Wunsch der Ostländer nach einer Verlängerung der Investitionszulage. Diese Subvention zur Schaffung neuer Arbeitsplätze soll nach bisheriger Planung 2013 auslaufen. Die Ministerpräsidenten Ostdeutschland wollten aber eine Neuauflage bis 2019. Begründung: Das Wachstumstempo der ostdeutschen Wirtschaft reiche weiterhin nicht aus, um zum Westen aufzuholen. Das erkennt auch die Kanzlerin prinzipiell an, aber die Investitionsforderung kostet den Bund bisher mehrere hundert Millionen Euro. Und deshalb läuft sie planmäßig 2013 aus. Ums Geld ging es auch bei dem Gespräch über die künftige Energiepolitik. Bisher müssen die Länder, in denen besonders viel erneuerbare Energie in die Stromnetze eingespeist werde, besonders viel und hohe Netzentgelte zahlen. Das sei eine Fehlsteuerung, so die Ostministerpräsidenten. Kanzlerin Merkel hat zugesagt, die bisherige Regelung zu überprüfen, allerdings nur, wenn am Ende alle Bundesländer zustimmen.
Ja, zu unserem nächsten Thema. Als gestern Abend die Nachricht kam, da unterbrachen die US-Sender ihr laufendes Programm. Steve Jobs ist tot, der geniale, visionäre Mitbegründer von Apple, der Mann, der für eine technische Revolution gesorgt hat und das nicht nur einmal. Und entsprechend groß ist die Trauer weltweit und besonders natürlich in den USA. Aus Washington, Anna Engelke.
Ganz gleich, ob im Radio, im Fernsehen oder im Internet. Überall in den USA geht es heute um den Tod von Steve Jobs. Millionen Apple-Fans trauern um den Erfinder des iPods, iPads und des iPhones. Thank you, Steve, schreiben sie auf Twitter und Facebook. Von der Ost- bis zur Westküste haben sich Menschen vor den Apple-Läden versammelt und gedenken Steve Jobs wie dieser junge Mann.
Well, he's put his products in people's pockets.
Er hat seine Produkte in die Taschen, Studentenwohnheime und Rucksäcke aller Menschen gesteckt. Er hat jeden erreicht. Ich glaube, jeder hat etwas von Steve Jobs in sich.
Everyone has a little bit of Steve Jobs in them.
Von Präsident Obama über die Mächtigen der IT-Branche bis hin zu Apple-Fans. Alle trauern um den 56-Jährigen. Barack Obama erklärte, die Welt habe einen Visionär verloren und er bezeichnete Jobs als einen der größten amerikanischen Erfinder aller Zeiten. Microsoft-Gründer Bill Gates schrieb auf Twitter, es gebe auf der Welt nur wenige, die eine so große Bedeutung erlangt hätten. Und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sagte, Jobs habe vorgemacht, dass das, was man aufbaut, die Welt verändern könne. Steve Wozniak hat damals in den 70er Jahren gemeinsam mit Steve Jobs Apple gegründet. Er erinnert sich so an seinen Freund. Er hat immer versucht, vorauszudenken und sich die neuesten Teile anzugucken und zu überlegen, was man damit anstellen kann und welchen Einfluss es auf die Gesellschaft haben könnte. Er war ein großartiger Visionär und eine große Führungsfigur. Das war allerdings schwer zu erkennen, als er jung war. Steve Jobs hat mit 21 Jahren sein Studium geschmissen, um Apple zu gründen. Innerhalb kurzer Zeit war das Unternehmen erfolgreich. Mit 30 Jahren, nach einem Streit über eine Unternehmensentscheidung, verließ Jobs Apple und gründete eine neue Computerfirma, Next. Technologie von Next war die Grundlage für die Gründung des World Wide Webs, des Internets. Mit 40 Jahren kehrte Jobs zu Apple zurück, kreierte einen Erfolg nach dem nächsten. Apple wurde zum Giganten, zu einem stilbildenden Unternehmen des 21. Jahrhunderts. Vor allem viele junge Leute haben in Steve Jobs aber mehr gesehen als nur den geistigen Vater schick designter Computer und Smartphones. Mehr noch als seine Produkte ist es seine inspirierende Haltung dem Leben gegenüber, unabhängig davon, ob du Apple oder Technik überhaupt magst. Im Jahr 2005 hat Steve Jobs eine Rede vor Studenten an der Elite-Universität in Stanford gehalten. Damals sprach er zum ersten Mal öffentlich über seinen Bauchspeicheldrüsenkrebs, ein Jahr nach der Diagnose. Steve Jobs bezeichnete die tödliche Krankheit zur Verblüffung seiner jungen Zuhörer damals als ein sehr nützliches Werkzeug. Remembering that I'll be dead soon. Mich daran zu erinnern, dass ich bald tot sein kann, ist für mich das wichtigste Werkzeug, um alle wichtigen Entscheidungen meines Lebens zu treffen.
Ja, Steve Jobs war das noch einmal vor 6 Jahren in Stanford, als er schon ahnte, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleiben würde. Zum Schluss im Echo des Tages zu Thomas Tranströmer. Der schwedische Dichter erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis.
Als der Lyriker Thomas Tranströmer am 15. April seinen 80. Geburtstag feierte, setzte er sich für seine Gäste ans Klavier und spielte das Emprunteu Nummer 99 seines russischen Lieblingskomponisten Reinhold Klier. Mit der linken Hand. Das ist bei ihm die Hand, die er nach seinem Schlaganfall vor gut 20 Jahren noch bewegen kann. Musik sei seine große Leidenschaft, hat der Schwede immer wieder betont, vor allem wenn er selbst Klavier spiele. Es gibt nichts, was zwischen der Musik und mir steht. Ich gehe vollständig in ihr auf. Ich habe keine professionellen Ansprüche, sondern ich bin ein vollständig glücklicher und naiver Amateur. Was so viel wie Liebhaber heißt, Musik habe ihn in seinem lyrischen Schaffen inspiriert, mehr als er es habe zeigen können, sagte Tranströmer einmal. Seine dichten, klaren Bilder ermöglichten den Lesern einen neuen Zugang zur Wirklichkeit, begründete die Schwedische Akademie heute ihre Entscheidung, in der Kürze passend zum Stil des Nobelpreisträgers 2011, der, so war einmal zu lesen, eine Sprache hervorbringe, die ohne Redeschwall auskomme. Wie klar sie sein kann, zeigen Metaphern wie »Schweden ist ein landgezogenes, abgetakeltes Schiff«. Der Stolz der Heimat ist ihm trotzdem gewiss, vor allem in den Kulturredaktionen des Landes, war man nach der Bekanntgabe völlig aus dem Häuschen, auch die Kulturchefin des schwedischen Fernsehens Ulrika Beckmann. Ich hatte großes Herzklopfen, das ist ja historisch. Ich habe geschrien, als ich es hörte, dann habe ich geweint. Einfach deswegen, weil man über die Würdigkeit dieses Preisträgers überhaupt nicht diskutieren muss. Die einzige Kontroverse könnte sein, dass er Schwede ist. Aber in der über 100-jährigen Geschichte des Preises ist er nicht allzu oft in der Heimat geblieben. Zuletzt wurde ein Schwede 1974 ausgezeichnet. Warum der schon so lange gehandelte Thomas Tranströmer in diesem Jahr nun geehrt wird, erklärte der ständige Sekretär der Akademie Peter Englund so. Das sind ja Fragen, über die wir jedes Mal lange diskutieren. Er wurde schon so lange nominiert, seit 1993 in jedem Jahr. Er war für uns sowieso ein hochinteressanter Kandidat. Er ist einer der größten lebenden Poeten. So einfach ist das. Heute Mittag hatten sich zahlreiche Journalisten vor seiner Wohnung eingefunden. Tranströmers Frau Monika öffnete die Tür. Der Preisträger saß in einem Sessel, natürlich im Musikzimmer, sichtbar gerührt über all die Glückwünsche. Das Telefon klingelte pausenlos. Sagen konnte er aber nichts, denn sein Sprechvermögen ist nach seinem Schlaganfall stark eingeschränkt. Seiner Frau war es vorbehalten, den Moment zu schildern, als das Telefon klingelte. Als es 11:30 war und immer noch kein Anruf kam, dachten wir, das war's. Nun können wir in Ruhe Mittag essen. Und wir waren froh darüber, weil wir ja auch wussten, was dann über uns hereinbrechen würde. Aber um 12:45 rief dann Peter Englund an und wollte wissen, ob ich den Grund seines Anrufs erahne. Er wollte Thomas sprechen und ihm sagen, dass er den Nobelpreis gewonnen habe. Die nächsten Wochen und Monate dürften dem im Stockholmer Stadtteil Södermalm lebenden Tranströmer einiges abverlangen, bis er am 10. Dezember in seiner Heimatstadt den Literaturnobelpreis in Empfang nehmen kann.
Aus Stockholm war das unser Korrespondent Albrecht Breitschuh. Und damit endet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Studio war Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.